Kaum ein Rechtsbereich des täglichen Lebens ist so stark von der Digitalisierung betroffen wie das Arbeitsrecht. Und das wirft naturgemäß die Frage auf, ob das geltende Arbeitsrecht, ob die geltenden Arbeitsgesetze der Digitalisierung standhalten können. Diese sehr spannende Frage diskutiere ich heute mit Universitätsprofessorin Dr. Susanne Auermeier und ich kann Ihnen versprechen, wir haben sehr viele Informationen, sehr viele spannende Details und wie Sie wissen, wir starten nach einer kurzen Werbepause.
Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es eingangs ja schon angesprochen, das Thema Digitalisierung und Arbeitsrecht ist durchaus ein brennendes und ich möchte Sie auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern gleich mit der ersten Frage beginnen. Homeoffice, Telearbeit, Mobile Working, das Arbeitsleben ist wirklich stark von der Digitalisierung geprägt und die Frage, die ich schon im Vorspann angesprochen habe, ist jene, ob unser Arbeitsrecht auf diese Digitalisierung vorbereitet ist.
Naja, die juristische Antwort wäre jetzt wahrscheinlich, es kommt darauf an. Ein bisschen unjuristischer gesagt, würde ich mal sagen, jein. Der Gesetzgeber hat infolge der Covid-19-Pandemie und dem bisschen unfreiwilligen Homeoffice-Boom, der dadurch natürlich eingetreten ist, mit April 2021 ein Homeoffice-Maßnahmenpaket erlassen. Und mit diesem Homeoffice-Maßnahmenpaket ist es zu der Ergänzung verschiedener Materien Gesetze gekommen. Das betrifft zunächst das Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, das ja ein bisschen so das arbeitsrechtliche Gesetz ist, wo sich viele Regelungen finden, wo man sonst nicht so recht weiß, wo man sie hintun soll. In diesem AFRAG finden wir nunmehr einen neuen Paragraph 2h, der erstmals auch das Homeoffice definiert, darüber hinaus aber auch Regelungen trifft zur Vereinbarung und zur Beendigung von Homeoffice und vor allem auch zur verpflichtenden Bereitstellung der digitalen Arbeitsmittel durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin beziehungsweise zu entsprechender Kostentragung. Schon diesbezüglich stellen sich aber im Detail weiterhin zahlreiche Auslegungsfragen und das ist was ja auch medial durchaus schon diskutiert wurde, diese neuen Regelungen stellen auf regelmäßiges Arbeiten in der Wohnung ab. Und das heißt, das klassische Mobile Working, ich arbeite, wo ich will, im Zug, im Café oder sonst wo, ist nicht erfasst und wurde auch bewusst nicht erfasst. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir dafür gar keine Regelungen haben, weil auch im Arbeitsrecht gelten ja allgemeine zivilrechtliche Regelungen, also für die Vertragsauslegung, § 914 AWGB, für den Aufwandersatz, die Kostentragung, § 1014 AWGB. Das gilt alles ja grundsätzlich unabhängig vom konkreten Arbeitsort. Aber man muss doch sagen, dass durch diese Differenzierung zwischen Homeoffice und Mobile Working die Rechtslage jetzt nicht unbedingt leichter geworden ist. Denken Sie jetzt beispielsweise nur an Fälle, wo Personen teilweise im Homeoffice, teilweise aber auch mobil arbeiten, wo sich dann die Frage stellt, unter welchen Voraussetzungen haben Sie jetzt einen Anspruch gegen den Arbeitgeber? Dürfen Sie jetzt Ihre zur Verfügung gestellten Betriebsmittel nur zu Hause nutzen, aber nicht im Zug? Das wird man wahrscheinlich nicht annehmen können, aber jedenfalls stellen sich da Fragen. Neben diesen Neuregelungen im AFRAG kam es mit dem Homeoffice-Maßnahmenpaket auch in anderen Materiengesetzen zu Änderungen, so beispielsweise auch im Arbeitsverfassungsgesetz. Wir haben jetzt einen eigenen Tatbestand, wonach die Betriebsvereinbarung Rahmenbedingungen für die Arbeit im Homeoffice regeln kann. Wiederum Beschränkung auf Homeoffice, also mobiles Arbeiten ist erneut nicht erfasst. Und vor allem in diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie sich dieser neue Betriebsvereinbarungstatbestand eigentlich schon zu bestehenden Betriebsvereinbarungstatbeständen verhält. wir haben ja nicht nur beispielsweise in Paragraph 96 eine zwingende betriebliche Mitbestimmung für Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, sondern wir haben zum Beispiel auch in Paragraph 97 selbst Regelungen, die auch fürs Homeoffice relevant sein können. Zum Beispiel die Ziffer 2, wonach die Lage der Arbeitszeit durch Betriebsvereinbarung geregelt werden kann. Und warum ist das jetzt relevant, wie sich diese Bestimmungen zueinander verhalten? Naja, weil der neue Homeoffice-Tatbestand nur eine fakultative Betriebsvereinbarung ist. Das heißt, hier gibt es weder von Seiten des Betriebsrats noch von Seiten des Arbeitgebers die Möglichkeit, Regelungen zu erzwingen. Demgegenüber kann die Lage der Arbeitszeit, also die Ziffer 2, sehr wohl gegebenenfalls vor der Schlichtungsstelle erzwungen werden. Und auch hier ist durchaus umstritten, ob jetzt immer der stärkere Betriebsvereinbarungstatbestand vorgeht, auch innerhalb des Paragraph 97, oder ob in der speziellen Konstellation unter Berücksichtigung des allfälligen Willens des Gesetzgebers bzw. der Sozialpartner vielleicht für spezifisch Homeoffice-bezogene Regelungen hier anderes gelten soll. Wo hat es noch Änderungen gegeben? Im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz etwa, dass ja Haftungserleichterungen vorsieht zugunsten der Dienstnehmerinnen. Auch hier hat der Gesetzgeber sich ganz offensichtlich gedacht, naja, Homeoffice ist irgendwie ein bisschen was anderes als klassische Arbeit im Betrieb, vor allem insofern, weil dann halt Betriebsmittel plötzlich bei mir zu Hause sind. Es wurde daher die Sonderregelung geschaffen, dass die Haftungserleichterungen sinngemäß auch für die Haushaltsangehörigen gelten, wenn sie dem Arbeitgeber des Dienstnehmers einen Schaden zufügen im Zusammenhang mit dem Arbeiten im Homeoffice. Auch hier wird uns wohl erst die Rechtsprechung sagen, was denn konkret alles im Zusammenhang mit Arbeiten im Homeoffice bedeutet. Und erneut, Mobile Working ist nicht erfasst. Also das heißt, wenn ich etwa im Rahmen einer Fahrgemeinschaft mit meinem Ehepartner fahre und dann kommt es irgendwie zu Schäden an den Betriebsmitteln, dann könnte er sich nicht auf die Haftungserleichterung berufen. Und nicht zuletzt, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, das ASVG, wo eben auch eine Ergänzung stattgefunden hat, dahingehend, dass ausdrücklich klargestellt wurde, dass Arbeitsunfälle auch Unfälle sind, die sich im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der Arbeit in der Wohnung, also wieder mit dem Homeoffice, ereignen. Wiederum bleibt natürlich das Grundproblem, dass es halt sehr schwer ist, die Frage zu klären im Einzelfall, wann haben wir wirklich einen geschützten Arbeitsunfall und wann nicht. Denken wir etwa daran, dass mir bei der Arbeit im Homeoffice die Lampe auf den Kopf fällt oder ich am Weg zu einem beruflichen Telefonat in meiner Wohnung über Kinderspielzeug stolpere, mich in der Mittagspause beim Kochen verbringe. All das sind Fragen, wo sich durchaus in der Literatur die Geister scheiden, ob wir hier Unfallversicherungsschutz haben oder nicht. Nicht zuletzt, gewisse Regelungen hat der Gesetzgeber gar nicht angegriffen. Ich möchte da vielleicht nur die Arbeitszeit erwähnen. Da findet sich in den Materialien nur der Hinweis, dass natürlich das Arbeitszeitrecht auch gilt, wenn ich im Homeoffice arbeite. Selbstverständlich auch beim Remote Working, Mobile Working gelten arbeitszeitrechtliche Vorgaben, Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezeiten. Es entstehen zuschlagspflichtige Überstunden, wenn ich die Normalarbeitszeit überschreite. Das heißt, nur weil ich mobil arbeite, kann ich deshalb nicht völlig flexibel arbeiten, selbst wenn ich das vielleicht möchte. Daraus folgt aber auch, dass das natürlich ein arbeitsrechtliches Problem ist, wenn sich Arbeitnehmerinnen im Homeoffice etwa mit Blick auf Kinderbetreuungspflichten oder auch schlicht, weil vielleicht ein wunderschöner Tag ist, dafür entscheiden, dass sie einen Teil ihrer Arbeitszeit statt untertags vielleicht in der Nacht machen, weil wir dann potenziell einfach ein Problem mit den Ruhezeiten haben und möglicherweise eben auch zuschlagspflichtige Überstunden entstehen können.
Das Schöne ist, man sieht, für uns Juristinnen und Juristen wird es nicht langweilig werden. Die Digitalisierung bringt zusätzliche Rechtsfragen, die zu klären sind. Und ich glaube, Sie haben uns schon einen sehr schönen Überblick gegeben, dass der Gesetzgeber auf gewisse Dinge reagiert hat, aber dass eine Frage, vor allem jene des Homeoffice und des Mobile Workings, einfach noch nicht ganz abschließend geklärt ist und man nicht weiß, was jetzt wirklich unter dem Begriff Homeoffice fällt, wie man mit Mobile Working umgeht. Und das wird die Zukunft doch in der Forschung und auch in der Praxis sehr stark prägen. Jetzt ist meine nächste Frage, die ich vorbereitet habe, eigentlich eine ganz profane und sie geht wieder ganz zurück an den Staat, nämlich das, was Sie schon erwähnt haben, dass ganz vieles im Zivilrecht geregelt ist und da sticht mir Paragraph 1151 ABGB ins Auge und der Arbeitnehmerbegriff, der dort geregelt ist, basiert auf einem sehr, sehr stark auf einer persönlichen Abhängigkeit. Die zunehmende Digitalisierung schafft aber ein anderes Pulverfass und es könnte nun angenommen werden, dass der Arbeitnehmerbegriff der Realität nicht mehr ganz gerecht werden würde, weil die persönliche Abhängigkeit aufgrund von Homeoffice, Mobile Working nicht mehr in der Form gegeben ist, wie es noch im klassischen Arbeitsumfeld vor Corona, wo jeder jeden Tag im Büro gesessen ist, war. Braucht es aus Ihrer Sicht einen neuen Arbeitnehmerbegriff? Und wenn ja, worauf wäre dabei zu achten?
Ja, also Sie sprechen da einen ganz zentralen Punkt an, weil ohne Arbeitnehmerinnen-Eigenschaft gilt halt auch das Arbeitsrecht nicht. Und damit ist das eigentlich sogar die zentralste Frage zunächst einmal, weil wir uns über viele weitere arbeitsrechtliche Gesetze eigentlich gar keine Gedanken mehr machen müssen, wenn eben keine Arbeitnehmereigenschaft gegeben ist. Jetzt ist es so, dass der Arbeitnehmerbegriff des 1151 ABGB und auch die anderen Arbeitnehmerbegriffe, die wir haben, etwa im Sozialversicherungsrecht oder beispielsweise auch im Betriebsverfassungsrecht, im Paragraph 36 AVG, alle gemeinsam haben, dass die von Ihnen angesprochene persönliche Abhängigkeit das zentrale Kriterium ist. Das bereitet im Einzelfall immer schon gewisse Schwierigkeiten, weil natürlich die Beurteilung der persönlichen Abhängigkeit sehr stark einzelfallabhängig ist, aber mit Homeoffice und Mobile Working ist das Ganze natürlich noch einmal wesentlich schwieriger geworden. Das vor allem auch deshalb, weil die klassischen Kriterien, wie sie auch alle Studierenden lernen in der Vorlesung für die Beurteilung der persönlichen Abhängigkeit, die sachliche und aber vor allem auch persönliche Weisungsgebundenheit ist und hier wird und wurde eben immer sehr stark abgestellt auf die Bindung in Bezug auf Arbeitsort, Arbeitszeit und arbeitsbezogenes Verhalten. Und natürlich, in dem Moment, wo weder mein Arbeitsort fix vorgegeben ist, noch die Arbeitszeit, wenn wir jetzt eben auch an Gleitzeitmodelle denken, wird das sehr viel schwieriger, weil wir einfach immer weniger Ansatzpunkte haben, anhand derer wir sehr klar sagen können, ja, da ist persönliche Abhängigkeit gegeben oder nicht. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass, weil ich eine Gleitzeitvereinbarung getroffen habe und mobil arbeite, ich deshalb automatisch nicht mehr im Arbeitsrecht bin, sondern man muss sich dann halt andere Kriterien anschauen. Gibt es irgendwie Kontrollmaßnahmen? Der Verwaltungsgerichtshof spricht immer auch sehr plastisch davon, dass man sich anschauen muss, ob die Arbeitsleistung im Kern trotzdem an den Bedürfnissen des Dienstgebers orientiert ist. Aber es wird jedenfalls sehr, sehr viel schwieriger. Was dann auch in dem Zusammenhang schon seit sehr vielen Jahren diskutiert wird, ist die Plattformarbeit und das Crowdwork, wenn wir nur an die vielen bunten Fahrradfahrer in der Stadt denken, die Essen zustellen, weil die Digitalisierung natürlich auch die Möglichkeit schafft, eigentlich recht viele Arbeiten, wenn man ein bisschen näher drüber nachdenkt, gar nicht mehr mit so fixen Vertragsverhältnissen zu vergeben, sondern einfach über Online-Plattformen quasi auszuschreiben an einen Pool von Arbeitskräften und wer dann zusagt, nimmt halt den Auftrag an. Das ist alles an sich sehr flexibel und schaut zunächst einmal durchaus nach einer Win-Win-Situation für beide Seiten aus. Ist es aber natürlich nicht zwingend, nämlich vor allem dann nicht, wenn ich das Ganze nicht nur ein paar Stunden irgendwie nebenbei mache, sondern von derartigen Tätigkeiten leben muss und eigentlich nicht gesichert weiß, wie viele Aufträge bekomme ich denn? Was ist denn, wenn vielleicht mal weniger Essen bestellt wird? Oder was ist, wenn ich krank bin? Und um zum Arbeitnehmerbegriff zurückzukommen, das Problem ist einfach, dass gerade bei dieser Art der Arbeitsweise sehr schwer festzustellen ist, sind es Arbeitsverhältnisse oder nicht, weil wenn man sich rein formal ansieht, haben wir eigentlich gar keine persönliche Arbeitspflicht zunächst einmal. Ich kann ja oder nein sagen und wenn ich ja sage, habe ich dann allenfalls ein sehr kurzes Vertragsverhältnis, wo sich dann auch wieder die Frage stellt, ist das ein Arbeitsverhältnis oder nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle diese Plattformarbeitenden keine Arbeitsverhältnisse haben, schon derzeit nicht nach dem derzeitigen Arbeitnehmerbegriff, weil auch hier Wenn man sich es im Detail anschaut, sieht man dann doch, dass es gar nicht so wenige Bindungen gibt, die auf ein Arbeitsverhältnis hindeuten, etwa auch Bewertungskontrollsysteme, die da durchaus streng sind bzw. sein können. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass man, glaube ich, angesichts dieser geänderten Rahmenbedingungen der Arbeitserbringung einfach darüber nachdenken sollte, den Arbeitnehmerbegriff zu modifizieren. Insofern, ich würde jetzt nicht sagen einen ganz neuen, aber man sollte wohl doch den Fokus künftig ein bisschen stärker von dieser persönlichen Abhängigkeit weg zur wirtschaftlichen Abhängigkeit lenken. Also mehr darauf abstellen, ob Personen eine eigene unternehmerische Struktur haben, ob die eben eigentlich wie ein Unternehmen tätig werden oder doch schlussendlich wirtschaftlich betrachtet den Arbeitnehmerinnen, den klassischen, eigentlich näher stehen. Auch da kennen wir schon derzeit eine rechtliche Konstruktion, nämlich die arbeitnehmerähnliche Person. Aber momentan unterliegen diese arbeitnehmerähnlichen Personen eben nur sehr eingeschränkt arbeitsrechtlichen Vorkehrungen. Ergänzend dazu vielleicht, dieses Problem Plattformarbeit ist auch auf EU-Ebene erkannt worden. Da wird schon seit einigen Jahren über eine Richtlinie diskutiert zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit.
Die Zukunft wird uns zeigen, ob wir also mit einer Novellierung des Arbeitnehmerbegriffes, des ganz zentralen Begriffes des Arbeitsrechts, rechnen müssen oder nicht. Es bleibt also spannend. Ein weiteres Thema, das ich mir im Zuge der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen durchgesehen habe, war das Arbeitsverfassungsgesetz. Und ich habe einfach einmal geschaut, gibt es auch hier Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und habe einmal ganz einfach versucht, im AVG den Begriff Digitalisierung zu finden. Und wenn ich nicht alles komplett falsch gemacht habe, dann habe ich den Begriff nicht gefunden. Welche Auswirkungen hat denn die Digitalisierung eigentlich auf die Betriebsverfassung?
Genau, also Sie haben völlig recht, Sie haben nichts falsch gemacht bei der Suche. Also der Begriff Digitalisierung als solcher ist im Arbeitsverfassungsgesetz nicht zu finden. Ich habe vorher schon angesprochen, mit dem Homeoffice-Maßnahmenpaket hat man für das Homeoffice einen Betriebsvereinbarungstatbestand geschaffen, der aber jetzt auch nicht spezifisch auf Digitalisierung Bezug nimmt. Natürlich hat die Digitalisierung aber auch Auswirkungen auf die Betriebsverfassung, weil sich auch hier sehr viele Fragen stellen. Das beginnt zuallererst wiederum schon bei der Frage, ob die Betriebsverfassung und damit die Mitbestimmungsrechte, Mitwirkungsrechte des Betriebsrats überhaupt gelten. Zum einen sind wir da wieder beim Begriff des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin, zum anderen aber auch beim Begriff des Betriebes. Weil die Betriebsverfassung kommt nur zur Anwendung, wenn wir einen Betrieb haben, in dem eben mindestens 5 Arbeitnehmer tätig werden. Und was ist ein Betrieb? Das sagt uns § 34 Arbeitsverfassungsgesetz, nämlich jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb der eine physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, wobei die Erwerbsabsicht unerheblich ist. Das heißt, für den Betrieb brauchen wir vor allem eine organisatorische Einheit in Österreich. Und wiederum, warum bereitet die Digitalisierung hier Probleme? Naja, weil dieses örtlich ungebundene Arbeiten über das Internet halt auch ermöglicht, dass Tätigkeiten ausgeübt werden, ohne dass die Personen physisch vor Ort sind. Auch die Leitung kann stattfinden, ohne dass der Betriebsinhaber oder die Betriebsinhaberin wirklich in Österreich physisch sitzt, sondern man kann einfach über das Internet, Smartphone etc. hier Weisungsbefugnisse sehr leicht ausüben. Und damit stellt sich aber die Frage, haben wir überhaupt Arbeitnehmer in Österreich, die in einen Betrieb im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes in Österreich eingegliedert sind? Oder mit anderen Worten, reicht auch ein virtueller Betrieb? Oder brauchen wir wirklich physisch hier einen Betriebsstandort? Auch das sind Fragen, die sehr stark umstritten sind. In der Literatur wird zum Teil durchaus gesagt, dass auch virtuelle Betriebsstrukturen man hier berücksichtigen könnte, aber es ist vollkommen unklar, wie die Rechtsprechung das sehen wird und welche Kriterien sie hier heranziehen wird. Weitere Fragen in dem Zusammenhang, die sich auch während der Pandemie schlussendlich gestellt haben: Kann ich eigentlich eine Betriebsversammlung, eine Betriebsratssitzung auch mittels Videokonferenz machen? Auch dazu sagt uns das Arbeitsverfassungsgesetz nichts. Es ist relativ klar, dass es schon aufgrund seines Alters grundsätzlich davon ausgeht, dass die Betriebsversammlung und die Betriebsratssitzung physisch im Betrieb stattfindet. Man kann im Wege der Auslegung wohl auch hier zum Ergebnis kommen, dass bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen, nämlich vor allem, wenn diese virtuelle Sitzung einer physischen in den zentralen Parametern, ich kann mich wechselseitig sehen, hören, es ist gesichert, wer tatsächlich anwesend ist, gleichwertig ist mit einer physischen Sitzung, das schon möglich ist, aber auch hier, wir haben keine Regelung. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass das auch die Rechtsprechung tatsächlich so sehen wird, dass das eigentlich möglich ist. Oder eine dritte Frage in dem Zusammenhang, wie ist es mit der Wahl des Betriebsrates? Das Arbeitsverfassungsgesetz ermöglicht eine physische Wahl und unter gewissen Voraussetzungen eine Briefwahl. Das heißt, ein E-Voting, auch wenn es technisch natürlich schon möglich wäre, ist derzeit gesetzlich nicht zulässig. Das heißt, da stellt sich auch hier die Frage, ob der Gesetzgeber nicht künftig auch für virtuelle Wahlen gewisse Regelungen treffen sollte.
Ich glaube, das Spannende an dem Thema ist, man spricht so oft über die Digitalisierung und erst wenn man ein bisschen mehr ins Detail reingeht, dann merkt man, wie schwer es eigentlich auch für den Gesetzgeber generell für die Entwicklung von Gesetzen ist, mit der Digitalisierung standzuhalten. Wir sehen es momentan in ganz vielen Bereichen, auch im Gesellschaftsrecht geht man jetzt auf die virtuellen Gesellschafterversammlungen, da gibt es ein eigenes Gesetz dazu. Das Strafrecht reagiert relativ stark auf alle Arten des Cyberstrafrechts, aber das Arbeitsrecht ist, glaube ich, jenes Thema, das für uns alle am absolut greifbarsten ist, weil wir de facto jeden Tag damit in Verbindung kommen. Und ein Thema, das bereits im Studium immer sehr wichtig war und wenn man dann in der Praxis auch in einem Betrieb arbeitet, merkt man, dass das Thema Arbeitnehmerinnenschutz ein ganz entscheidendes ist. Und beim Arbeitnehmerinnenschutz stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wie verhält sich der Arbeitnehmerinnenschutz zum Homeoffice, zum Remote Working oder zur Telearbeit? Denn im Betrieb bei physischer Anwesenheit gibt es sehr klare gesetzliche Vorgaben. Gelten diese eigentlich auch bei Homeoffice, bei Remote Working oder bei Telearbeit?
Also auch das ist natürlich eine praktisch sehr wichtige Frage, die möglicherweise auch ein Grund dafür war, warum der Gesetzgeber unter anderem seine Regelungen auf Homeoffice beschränkt hat und das Mobile Working nicht spezifisch angegriffen hat. Wenngleich man sagen muss, dass mit dem Homeoffice-Maßnahmenpaket im Wesentlichen keine spezifischen Vorgaben zum Arbeitnehmerinnenschutz getroffen wurden. Es gibt da nur eine neue Regelung, nämlich im Arbeitsinspektionsgesetz, wo ausdrücklich normiert wurde, dass die Arbeitsinspektion ohne Zustimmung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kein Betretungsrecht zur privaten Wohnung hat, wenn sie eben als Homeoffice und damit als Arbeitsstätte genutzt wird. Die meisten Regelungen des Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetzes gelten dennoch, das ist eigentlich weitgehend unbestritten, auch bei Homeoffice und an sich bei Remote Working, also beispielsweise Bestimmungen zur notwendigen Arbeitsplatzevaluierung, die ja durchzuführen ist, zur Information und zur Unterweisung der Arbeitnehmerinnen oder auch etwa zu den Präventivdiensten, Arbeitsmediziner, Sicherheitsfachkräfte zum Beispiel, weil nämlich das Homeoffice oder auch die sonstige Arbeitsstätte einfach eine auswärtige Arbeitsstätte ist. Was allerdings nicht gilt, sind die spezifisch arbeitsstättenbezogenen Vorgaben des Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetzes, weil wir eben, wie gesagt, nicht im Betrieb sind, sondern an einer auswärtigen Arbeitsstätte und da der Gesetzgeber das AGG jetzt mal losgelöst von der Digitalisierung gesagt hat, naja, der Arbeitgeber kann natürlich nicht jede auswärtige Arbeitsstätte selbst spezifisch einrichten. Das bedeutet jetzt nicht, dass das vollkommen egal ist, wie ich im Homeoffice arbeite, weil eben im Rahmen dieser Arbeitsplatzevaluierung, im Rahmen dieser Unterweisung spielen natürlich Dinge wie Belichtung, Raumtemperatur, ergonomische Gestaltung sehr wohl eine Rolle. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass für die Telearbeit dem Grunde nach, also auch wenn sie außerhalb des Betriebes stattfindet, auch die Vorgaben zur Bildschirmarbeit gelten, weil typischerweise wird natürlich auch im Homeoffice Bildschirmarbeit geleistet. Da gibt es ja spezifische Regelungen zu Pausen bzw. zu Tätigkeitswechseln, wenn man schon relativ lange am Bildschirm arbeitet, zu Augenuntersuchungen, Bildschirmarbeitsbrillen etc. Was auch ganz interessant ist, wenn die Arbeitgeber die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, was sie dem Grunde nach, ja, wie ich vorher gesagt habe, nunmehr eigentlich müssen, dann müssen diese Arbeitsmittel auch ergonomisch gestaltet sein. Also vor allem diese digitalen Arbeitsmittel, da sind eben auch so Sachen wie, dass Bildschirm und Tastatur getrennt sein müssen. Wenn der Arbeitgeber mir einen Bürostuhl zur Verfügung stellt, dann ist auch dieser Bürostuhl, muss also ergonomischen Vorgaben entsprechen. Wenn dagegen die Arbeitsmittel von den Arbeitnehmern selbst zur Verfügung gestellt werden, was bei den digitalen Arbeitsmitteln ja weiterhin zulässig ist, wenn der Arbeitgeber die Kosten übernimmt, und was bei anderen Arbeitsmitteln als digitalen grundsätzlich möglich ist, weil hier haben wir ja nur die dispositive Regelung, das § 1014 AWGB, dann gelten eben diese Vorgaben nicht unmittelbar. Heißt wieder, dass im Rahmen der Unterweisung natürlich und auch im Rahmen der Evaluierung ermittelt werden muss und die Arbeitnehmer auch darauf hingewiesen werden müssen, wie sie ihren Arbeitsplatz ergonomisch und konform einrichten müssen. Aber es gelten nicht unmittelbar hier spezifische Vorgaben. Also das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Strafe für den Arbeitgeber, wenn ich bei mir zu Hause am Küchentisch mit dem Wohnzimmersessel sitze.
Aber auch hier ein Thema, das wirklich bewegt, worüber ganz, ganz viel diskutiert wird und auch in der Zukunft noch werden wird. Und Sie haben ein Thema ganz zu Beginn angesprochen, wo Sie gesagt haben, naja, der Arbeitgeber darf jetzt nicht in die Privatwohnung des Arbeitnehmers kommen. Und das schließt den Kreis zu meiner nächsten Frage, die vor allem in sozialen Medien, auch in populären Zeitschriften immer wieder diskutiert wird. Und das ist die Frage der Überwachung. Wenn man sich die Landschaft ansieht, so haben sich seit Corona in den Unternehmen die Tools ganz stark geändert, die eingesetzt werden. Auch da wird auf die Digitalisierung gesetzt. Es gibt interne Telefonanlagen, Chatsysteme, die permanent anzeigen, ob man gerade anwesend ist, ob man in Besprechung ist, ob man eigentlich gar nicht am Arbeitsplatz ist. Und für ganz viele Menschen ist es sehr, sehr unangenehm, wenn man den Diskussionen in unterschiedlichen Foren und so weiter Glauben schenken darf. Die fühlen sich de facto permanent beobachtet und überwacht. Jetzt rein aus arbeitsrechtlicher Sicht, ist das aus Ihrer Sicht bedenklich, beziehungsweise wie weit dürfen Arbeitgeber eigentlich bei der unter Anführungszeichen Überwachung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen?
Also zunächst muss man sagen, es wird einem tatsächlich ein bisschen mulmig, wenn man sich etwas näher damit beschäftigt, was da eigentlich technisch schon möglich ist. Und ich glaube, selbst wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man immer nur einen sehr kleinen Anteil daran, was wirklich geht. Aber wie Sie gesagt haben, da gibt es inzwischen diverseste Lösungen, Keylogger-Software, die jede Tastatureingabe aufzeichnet, Module, die schlussendlich alles aufzeichnen, was ich am Computer mache, jede Seite, die ich öffne, alles, was ich tue, irgendwelche Programme, die alle paar Minuten einen Screenshot machen von meinem Bildschirm. Oder eben auch, wenn die Kamera eingeschaltet ist, dass dann hier laufend irgendwie dokumentiert wird, was ich gerade tue. Sie haben auch angesprochen, schon ganz klassische Kommunikationstools, eben Microsoft Teams zum Beispiel, zeigt an, bin ich anwesend, abwesend, bin ich aktiv, für wie lange bin ich schon inaktiv. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass ich nicht arbeite, wenn ich inaktiv bin, aber natürlich ein gewisses Kontrollpotenzial geht damit einher. Jetzt heißt natürlich nicht nur, weil das alles geht, technisch, dass das alles möglich ist, vor allem auch arbeitsrechtlich gesprochen. Wir haben daneben natürlich den allgemeinen Schutz der Persönlichkeitsrechte und auch die allgemeinen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, die hier datenschutzrechtlich Grenzen setzen. Darüber hinaus gibt es aber auch spezifisch arbeitsrechtliche Beschränkungen. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei Kontrollmaßnahmen, dass das sicher sehr wichtig ist. Der Gesetzgeber hat nämlich auch hier schon unabhängig von der Digitalisierung eigentlich frühzeitig erkannt, dass die Arbeitnehmer schon geschützt werden müssen vor übersteigender Kontrolle. Denn natürlich haben Arbeitgeberinnen Kontrollinteressen, aber umgekehrt haben die Arbeitnehmer auch ein großes Interesse daran, eben nicht übersteigend kontrolliert zu werden. Man hat deswegen eben ein Mitbestimmungsrecht der Belegschaft hier geschaffen, ein sehr starkes, nämlich Kontrollmaßnahmen und technische Systeme zur Kontrolle der Arbeitnehmer müssen zwingend mit Betriebsvereinbarung geregelt werden, wenn es denn einen Betriebsrat gibt, sofern diese Maßnahmen die Menschenwürde berühren. Nur wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann kann stattdessen die Individualzustimmung der Arbeitnehmerinnen eingeführt werden. Warum wurde das so gemacht? Weil man erkannt hat, dass die Arbeitnehmer typischerweise halt nicht in der Position sind, sich gegen solche Anfragen auf individueller Ebene leicht zur Wehr zu setzen. Das ist jetzt so eine Kontrollmaßnahme, die unter § 96 Arbeitsverfassungsgesetz fällt. An sich eine Kontrollmaßnahme als solches ist sehr vieles, denn hier stellt die Judikatur auf die objektive Eignung zur Kontrolle ab. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, dass ich als Arbeitgeber meine Mitarbeiter kontrollieren will, sondern es reicht eben die Eignung zur Kontrolle. Stichwort Anwesenheits- und Aktivitätsstatus bei Microsoft Teams. Allerdings, damit das Mitbestimmungsrecht zum Tragen kommt, muss auch noch die Menschenwürde berührt sein. Und damit hat der Gesetzgeber hier eine Einschränkung eingeführt, die aber wiederum sehr stark auslegungsbedürftig ist. Denn was ist die Menschenwürde oder wann ist die Menschenwürde berührt? Da ist sich Literatur und Rechtsprechung einig, dass man hier schlussendlich auf zivil- und arbeitsrechtliche Generalklauseln zurückgreifen muss, also die Gesetz- und Sittenwidrigkeit nach 879 AWGB, aber etwa auch die Fürsorgepflicht, § 16 AWGB zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und dass über diesen Umweg schlussendlich grundrechtliche Wertungen einfließen. Also man schaut sich eben schlussendlich an, kommt es hier zu starken Eingriffen in die Privatsphäre, wiederum etwa auch in das Grundrecht auf Datenschutz. Und die Menschenwürde wird nach der Judikatur, die, ich sage es nur am Rande, aber nicht unumstritten ist, dann berührt, wenn nach Maßgabe einer Interessenabwägung man zum Ergebnis kommt, dass die Interessen der Arbeitnehmer überwiegen oder anders gesprochen, dass es keine überwiegenden betrieblichen Interessen an der Kontrollmaßnahme gibt. Das bedeutet für den Arbeitgeber insbesondere, dass er das gelindeste Mittel zur Erreichung des Ziels einsetzen muss und dass man sich halt sehr genau anschauen muss, was ist denn tatsächlich erforderlich. Also natürlich haben Arbeitgeber das Recht, auch im Homeoffice die Arbeitsleistung zu kontrollieren. Also natürlich haben sie das Recht zu verlangen, dass ich erreichbar bin, telefonisch oder per E-Mail, dass die Arbeitszeit erfasst wird. Das ist ja auch arbeitszeitrechtlich sogar geboten. Aber wenn hier eben stärkere Intensität der Kontrolle stattfindet, dann wird es kritisch und wir brauchen eben möglicherweise eine Betriebsvereinbarung, wenn die Maßnahme nicht überhaupt unzulässig ist. Das bedeutet eben, dass solche Systeme, wie ich sie am Anfang erwähnt habe, wo wirklich ständig aufgezeichnet wird, Keylogger-Software, ständig Screenshots gemacht werden, nicht zulässig sind. Oder eben auch eine ständige Überwachung durch GPS etwa, wenn wir jetzt von mobilem Arbeiten ausgehen.
Also man sieht sehr viel in der Diskussion, sehr viele praktische Fragen. Vor allen Dingen das Schöne bei der unter Anführungszeichen Überwachung ist, wenn man gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und Vertrauen hat, dann braucht man sich über diese Dinge keine Sorgen machen, denn dann ist das Vertrauen größer als alles andere. Wir könnten über ganz, ganz viele Themen heute noch diskutieren, aber wir müssen versuchen, es immer ein bisschen einzudampfen, dass es gut verdaulich bleibt. Und deswegen habe ich mich für den Abschluss dazu entschieden, noch ganz kurz ins Unfallversicherungsrecht im weitesten Sinne zu gehen. Denn das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen extrem betrifft und wo es in der Praxis total viele Fragen und Irrtümer gibt. Ich glaube, deswegen sollten wir uns das zum Schluss noch einmal kurz ansehen. Eine versicherungsrechtliche Frage, die sich immer wieder stellt, ist jene in Bezug auf einen Arbeitsunfall. Seit 01.04.2021 gibt es eine explizite Regelung des Unfallversicherungsschutzes im Homeoffice. Und ich glaube, das greift ganz schön in das ein, was Sie zu Beginn schon gesagt haben, dieser Unterschied Homeoffice, Mobile Working, was ist jetzt eigentlich Homeoffice? Und für mich ist die entscheidende Frage jetzt eigentlich, wo ist denn nun Homeoffice? Bei sich zu Hause, bei der nicht im gemeinsam lebenden Haushalt lebenden Partnerin bzw. den Partnern, bei den Eltern. Wo ist Homeoffice?
Ja, also damit sprechen Sie auch eine viel diskutierte Frage an, nämlich wo ist Homeoffice? Das AFRAG, das ich eingangs erwähnt habe, spricht von der Arbeit in der Wohnung. Aber die Frage ist, welche Wohnung? Ist es nur meine Wohnung? Oder eben auch eine andere. Aus den Materialien ergibt sich, dass der Gesetzgeber diesen Begriff der Wohnung schon ein bisschen weiter verstehen wollte als nur meine eigene Wohnung. Also da ist die Rede davon, dass etwa auch die Arbeit am Zweitwohnsitz oder beim Lebensgefährten beispielsweise hier erfasst sein sollte. Schlussendlich wird man wohl darauf abstellen müssen, ob wo gearbeitet wird, wo sonst typischerweise ein Wohnbedürfnis befriedigt wird. Also dann haben wir eine Wohnung. Eindeutig, wie Sie vollkommen richtig sagen, ist auch das nicht. Spezifisch für das Unfallversicherungsrecht ist es aber schlussendlich aus meiner Sicht gar nicht so relevant, denn Sie haben richtig gesagt, es wurde ausdrücklich die Regelung geschaffen, dass wiederum nur im Homeoffice der Unfallversicherungsschutz explizit ergänzt wurde. Also das heißt, wir haben eben jetzt ausdrücklich die Regelung im § 175 Absatz 1a, dass auch Unfälle, die sich bei der Arbeit im Homeoffice ereignen, als Arbeitsunfälle gelten. Wir haben im 1b die ausdrückliche Regelung, dass das Homeoffice, also die Wohnung, in der ich arbeite, auch als Arbeitsstätte unfallversicherungsrechtlich gilt. Allerdings, das bedeutet nicht, dass wir beim Mobile Working oder bei Arbeiten, das nicht diesem Homeoffice, wie ich es jetzt geschildert habe, entspricht, keinen Unfallversicherungsschutz haben. Weil nach der Generalklausel des § 175 Absatz 1 war eigentlich schon immer klar, Unfälle, die sich im zeitlichen und örtlichen, vor allem aber auch ursächlichen Zusammenhang mit der Beschäftigung ereignen, sind Arbeitsunfälle. Und das bedeutet, dass eigentlich diese Neuregelung gar nicht so sehr eine Erweiterung gebracht hat, sondern eher eine Klarstellung. Also es wurde halt ausdrücklich klargestellt, dass eben auch, wenn ich zu Hause so einen Unfall habe, ich Unfallversicherungsschutz genieße. Das schließt aber nicht aus, dass Unfälle, wie schon bisher, wenn ich außerhalb der Arbeitsstätte einen Unfall habe, keine Arbeitsunfälle sein können. Wie gesagt, was trotzdem immer bleibt, ist diese sehr, sehr schwierige Frage der Zurechnung zur Unfallversicherung, wenn es mehrere Ursachen gibt, die schlussendlich zum Unfall führen, wenn eben auch private Aspekte hier eine Rolle spielen. Und es ist ganz klar, dass das natürlich im Homeoffice umso mehr zum Tragen kommt, weil meine Wohnung richte ich halt typischerweise selbst ein. Kinderspielzeug habe ich im Büro typischerweise nicht, zu Hause schon. Und damit ist natürlich diese Abgrenzung zwischen dem geschützten Lebensbereich der Unfallversicherung und dem ungeschützten eigenwirtschaftlichen hier ganz besonders schwierig. Die Rechtsprechung wendet generell in solchen Fällen zumeist die Formel von der sogenannten wesentlichen Bedingung an. Das heißt, man schaut sich an, naja, ist die wesentliche Ursache eigentlich eher der Arbeit oder dem geschützten Bereich zuzurechnen oder dem privaten? Schlussendlich haben wir aber auch hier wieder Wertungen. Und damit wird es, glaube ich, sehr spannend, wie die Rechtsprechung hier dann schlussendlich die Grenze ziehen wird.
Apropos Klarstellung, Sie haben gesagt, die gesetzliche Neuregelung oder Erweiterung diente de facto nur der Klarstellung. Die letzte inhaltliche Frage, die ich noch habe, ist auch eher klarstellender Natur. Es gibt ja diese Mythen und diese Aussagen, naja, wo ich arbeite, ist ja eh egal, und ob ich jetzt im Inland arbeite oder im Ausland arbeite, weil meine Eltern zum Beispiel noch im Ausland leben oder mein Partner lebt im Ausland, der hat vielleicht sogar ein schönes Haus irgendwo am Meer und da könnte man auch total nett Homeoffice machen. Wie verhält es sich, wenn der Wohnort bzw. der Wohnsitz des der Beschäftigten nicht im Inland liegt?
Das ist tatsächlich eine Frage, die praktisch schon sehr relevant ist und eben vor allem auch für die Arbeitgeber durchaus ein Problem, weil wenn ich einen grenzüberschreitenden Sachverhalt habe, also im Ausland meine Arbeitsleistung erbringe, stellt sich zunächst einmal die Frage, ob das irgendwelche Auswirkungen auf das anwendbare Recht hat. Und zwar sowohl auf das anwendbare Arbeitsrecht als auch auf das anwendbare Sozialversicherungsrecht. Hinsichtlich des anwendbaren Arbeitsrechts geht es grundsätzlich immer darum, wo ist mein gewöhnlicher Arbeitsort. Da werden wir typischerweise zumindest dann kein Problem bekommen, wenn mein gewöhnlicher Arbeitsort, also der Mittelpunkt meiner Tätigkeit, trotzdem weiterhin irgendwie im Inland liegt und im Betrieb und ich halt nur punktuell im Homeoffice im Ausland oder auch mobil im Ausland arbeite. Sozialversicherungsrechtlich ist das Ganze deshalb ein bisschen kritischer zu sehen, weil wir hier in dem Moment, wo ich eben teilweise in Österreich im Betrieb arbeite oder auch im Homeoffice und teilweise im Ausland, sei es bei den Eltern oder sonst wo, eine Mehrfachtätigkeit haben, also eine Tätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten. Ich kann aber immer nur in einem Staat grundsätzlich einmal sozialversichert sein. Auch hier kommt es grundsätzlich auf den Staat der Beschäftigung an. Wenn ich aber mehrere Beschäftigungsstaaten habe, habe ich da natürlich ein Problem. Und die Sozialrechtskoordinierungsverordnung 883/2004 sagt hier grundsätzlich einmal, dass wenn ich in mehreren Staaten tätig bin und in einem dieser Staaten wohne, dass dann dieser Staat für mich zuständig ist, sofern dort ein wesentlicher Teil der Tätigkeit ausgeübt wird. Und dieser wesentliche Teil der Tätigkeit wird angenommen ab 25%. Und damit ist es halt so, dass wenn ich das Homeoffice im Ausland habe, ich eben schon bei einer relativ niedrigen Schwelle grundsätzlich einmal einen Wechsel des anwendbaren Sozialversicherungsrechts habe. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Beiträge etwa, die geleistet werden müssen. Und wie gesagt, einfach generell auf das anwendbare Sozialversicherungsrecht. Das ist typischerweise nicht erwünscht, und zwar von allen Beteiligten. Daher, abgesehen jetzt von Covid-spezifischen Sonderregelungen, wurden hier zuletzt bilaterale Abkommen abgeschlossen, etwa mit Deutschland, aber auch mit Tschechien, in denen man vereinbart hat, dass diese Grenze, die ich gerade geschildert habe, auf 40% angehoben wird. Und es soll jetzt mit 1.7.2023 auch ein multilaterales Abkommen in Kraft treten. Österreich ist hier eine der Vertragsparteien, wo dann bei Telearbeit im Ausland, die unter 50% liegt, es trotzdem beim Sozialversicherungsrecht des Sitzstaates des Unternehmens bleibt. Das heißt, dieses Problem hat man erkannt, dass Beschäftigte halt häufig im Homeoffice arbeiten möchten und dieses Homeoffice sich natürlich auch im Ausland befinden kann, gerade dann, wenn man irgendwie in einer Grenzregion wohnt und man aber nicht will, dass das Sozialversicherungsrecht dadurch wechselt.
Also einen Mythos haben wir zum Schluss noch aufgeklärt, etwas, das oft von Nichtjuristinnen und Nichtjuristen ganz schnell einmal rausgeschossen wird, ist oftmals rechtlich nicht ganz hundertprozentig korrekt. Für die abschließende Frage, bleiben wir noch im Ausland? Wir merken, dass der europäische Gesetzgeber in vielen Bereichen derzeit sehr aktiv ist. Wir denken an die Regelungen rund um die Kryptowährungen. Da gibt es auf europäischer Ebene total viele Vorhaben, die momentan umgesetzt werden, die auch sich mit der Digitalisierung natürlich befassen. Meine abschließende Frage wäre, welche Änderungen sind auf europäischer Ebene geplant, um das Arbeitsrecht mit der Digitalisierung in Einklang zu bringen?
Also ja, ich habe vorhin schon erwähnt, also eine sehr stark diskutierte Regelung ist sicher diese Plattformarbeitsrichtlinie, wo eben darüber diskutiert wird, wie kann man die Beschäftigungsbedingungen für Plattformarbeitende verbessern, was sollen hier die wesentlichen Schlaglichter sein. Zum einen die auch schon angesprochene Frage der Arbeitnehmereigenschaft, die natürlich auch auf europäischer Ebene eine Rolle spielt. Schlussendlich sieht der derzeitige Vorschlag davor, dass es ein paar Kontrollkriterien gibt, die beurteilen sollen, ob die Plattform Arbeitgeber ist. Und wenn von diesen Kontrollkriterien, also es sind 5 Kriterien, mindestens 2 erfüllt sind, dann wird quasi die Arbeitgebereigenschaft und damit auch das Arbeitsverhältnis de facto vermutet. Und dann müsste die Plattform die Einstufung als Arbeitsverhältnis anfechten und eben nachweisen, dass hier trotzdem eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Das heißt, es kommt schlussendlich zu einer Umkehr der Beweislast. Darüber hinaus soll es in dieser Plattformarbeitsrichtlinie vor allem auch Vorgaben zum Einsatz künstlicher Intelligenz geben, weil natürlich gerade diese digitalen Plattformen auch sehr stark mit Algorithmen arbeiten. Also hier soll auch die Transparenz verbessert werden und die Plattformarbeitenden sollen das Recht bekommen, dass eben solche automatisierten Entscheidungen, wenn jetzt wirklich automatisiert gar das Vertragsverhältnis beendet wird oder ähnliches, anfechten können, dass sie es verlangen können, dass hier eine Person sich auch einschaltet. Das wären hier also wesentliche Schlaglichter. Wir haben auf europäischer Ebene dann etwa auch den Entwurf für eine KI-Verordnung, also eine Verordnung zur Regelung künstlicher Intelligenz. Das betrifft jetzt nicht nur das Arbeitsrecht, aber auch, weil in dieser KI-Verordnung gerade künstliche Intelligenz, die im Beschäftigungskontext eingesetzt wird, als hochriskant angesehen wird. Das heißt, hier gibt es spezifische oder soll es spezifische Vorgaben geben, was die Prüfung dieser Algorithmen betrifft, spezifische Transparenzvorgaben. Das heißt, man will hier also auch vor allem dafür sorgen, dass da nicht irgendwie unerwartet künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, wo eigentlich niemand so genau weiß, wie das Ganze überhaupt funktioniert, auf welchen Daten es beruht. Also da sollen vor allem auch die Anbieter in die Pflicht genommen werden. Und nicht zuletzt, ich habe auch schon das Thema Arbeitszeit ein bisschen angesprochen, auch da gibt es Bestrebungen auf europäischer Ebene. Wir haben auf EU-Ebene ja die Arbeitszeitrichtlinie. Es wird aber auch schon seit 2021 diskutiert über einen Richtlinienvorschlag zu einem Recht auf Nichterreichbarkeit. Jetzt muss man sagen, dass es an sich so ein Recht auf Nichterreichbarkeit ja schon gibt, weil wir haben ja verpflichtende Ruhezeiten, verpflichtende Höchstarbeitszeiten. In Österreich insbesondere wurde etwa auch die Rufbereitschaft ausdrücklich reguliert. Das heißt, ich darf auch nicht Dauererreichbarkeit in dem Sinne vereinbaren, sondern Rufbereitschaft zum Beispiel grundsätzlich nur 10-mal pro Monat. Also wir haben es an sich, aber man hat natürlich erkannt, und da gibt es inzwischen ja auch einige Studien, dass das Rechtliche nicht unbedingt dem Faktischen entspricht, weil halt gerade über digitale Arbeitsmittel man trotzdem häufig außerhalb der Arbeitszeit erreichbar ist, sei es für E-Mails, weil der E-Mail-Account halt zufälligerweise am Smartphone sich befindet und man damit E-Mails auch am Abend und am Wochenende bekommt. Und dieser Richtlinienvorschlag will hier so ansetzen, wobei man sich schon im Klaren ist, dass es natürlich unternehmerisch auch sehr viele verschiedene Bedürfnisse gibt. Es würde wohl auch gar nicht den Interessen der Beschäftigten entsprechen, wenn man hier jetzt ganz harte Maßnahmen setzt. Also beispielsweise, wenn der Gesetzgeber sagen würde, alle Server müssen am Abend gekappt werden. Das würde natürlich auch die Flexibilität der Beschäftigten beeinträchtigen. Das heißt, auch der Richtlinienvorschlag selbst geht davon aus, dass die Sozialpartner hier sehr stark eingebunden werden sollen. Es soll eben vor allem um organisatorische Maßnahmen gehen, die hier gesetzt werden, und es sollen Maßnahmen forciert werden, die die Beschäftigten schützen, wenn sie eben von ihrem Recht auf Nichterreichbarkeit Gebrauch machen. Also wenn sie sich weigern, ständig erreichbar zu sein, salopp gesagt. Auch da sind wir in Österreich eigentlich schon relativ gut ausgestattet, weil wir ja auch schon derzeit beispielsweise Motivkündigungsschutz haben, wenn ich offenbar nicht unberechtigte Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend mache.
Ich glaube, das ist ein ganz wunderbarer Abschluss für den heutigen Podcast. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir viele Ihrer Fragen beantworten konnten. Liebe Frau Universitätsprofessorin Dr. Auermeier, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, mit Ihnen die Themen zu diskutieren, und ich danke Ihnen für die wirklich fundierten Antworten auf Details, sehr aus dem Leben gegriffenen Fragen, sagen wir es mal so.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder beim Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.